Finnbude, die Möglichkeit eines Lamas auf Flux FM. Am Dienstagnachmittag, am Samstag spielt die Band im Huxleys. Schon jetzt sind die Herrschaften bei mir im Studio und wir quatschen nochmal über das vierte Album Küken des Orion, das ja bereits im August des vergangenen Jahres erschien. Wir finden heraus, wie sich die Show mit Live-Schlagzeuger und Extramann am Keyboard verändert hat. Wir sprechen auch über das 10-jährige Band-Jubiläum, das ja dieses Jahr großes Thema ist. Wir sprechen über die Verpflichtung deutschsprachiger Künstler, sich gegen rechts zu positionieren und vieles, vieles mehr. Ich sage nochmal Hallo Jakob, Martin und Johannes.
Hallo. Hallo.
Servus.
Servus.
Alles gut bei euch soweit?
Alles gut. Ja,
super.
Ja.
Wir sind gerade von der Österreich-Tour zurück und haben jetzt eine noch gepennt.
Ja,
und
wir sind immer noch im Tourmodus.
Ah.
Donnerstag geht's direkt weiter.
Ich konnte nicht richtig schlafen, mir hat das Wackeln vom Bus gefehlt.
Ja, das glaube ich.
Ich habe von einem Konzert sogar geträumt, also.
Ich seid also wirklich noch richtig mittendrin.
Voll, ja.
Im Tourmodus. In Wien habt ihr gespielt, jetzt gerade als letztes, die 2016er Tour läuft seit Januar. Insgesamt läuft's ganz gut, so habe ich das Gefühl, oder?
Auf jeden Fall, ja. Es ist sehr schön, unterwegs zu sein, auch jetzt so mit vergrößerter Bühnenpräsenz mit unserem Keyboarder und unserem Schlagzeuger noch zusätzlich.
Mit Philipp. Moped.
Philipp Moped. Und Moped.
Genau, genau. Gelesen. Ja. Guter Name.
Auf jeden Fall.
Chewappe ja. Und Moped heißt
Chewappe
es.
Chewappe und Moped.
Das ist schon ein kleines neues Kapitel jetzt mit den beiden neuen Musikern so und macht natürlich jetzt wieder mega Spaß so.
Ja. Ja. Ich habe gehört, das hat sich insofern verändert, als dass die Show jetzt ein bisschen mehr rumpelt als vorher. Ist das richtige Wort?
Also es kracht und scheppert halt viel mehr als früher, aber es ist schon noch sehr durchgängig technoid.
Ja.
So, das ist nicht verloren gegangen.
Und wie macht sich das bei den älteren Songs bemerkbar? Schmeißt ihr die beiden dann von der Bühne oder sind die da auch mit von der Partie?
Nee, also es gibt nur einen Song, wo sie nicht dazu spielen, den wir dann ab und zu mal als Extra spielen, was dann Panda Bär ist. Da müssen die halt tanzen, aber so versuchen wir alle alten Songs neu zu interpretieren mit der Band. Und es klappt manchmal und manchmal klappt es auch nicht.
Also. Ja, aber das finde ich stark, dass man dann sagt, okay, jetzt habt ihr hier nichts zu tun an euren Instrumenten, dann wird aber getanzt.
Also bei der letzten Show in Wien hat er sich dann das Tambourin so fest auf die Hand gehauen, hat so wild getanzt, dass die Hand danach blau war dann auch. Also die geben dann schon auch
Gas. Da muss man die fast schon wieder bremsen,
die
Herrschaften. Aber das hat der Moped, der Mann, der Moped genannt wird, der hat das ja bei Bonaparte gelernt, so richtig durchzudrehen auf der Bühne, glaube ich.
Ne? Ja. Letztens wollte er dann auf einmal so ein Synthi-Solo spielen. In falschen Toner.
Und er will auch andauernd, er fragt auch andauernd nach Kostümen. Also es ist noch nicht so ganz raus aus ihm.
Na gut, dann müsst ihr ihn bremsen. Ich habe vorhin die Verpflichtung deutschsprachiger Künstler, sich gegen rechts zu positionieren heutzutage, erwähnt. Das macht ihr schon seit Beginn eurer Bandkarriere vor 10 Jahren. Da habt ihr angefangen oder ihr habt schon vorher euch gegen rechts positioniert, auch ohne Band, ja, soweit ich das richtig recherchiert habe. Inwiefern aber würdet ihr sagen, ist es heute noch mehr erste Künstlerpflicht, da den Mund aufzumachen in Zeiten wie diesen?
Also ich würde sagen, es ist schon immer Pflicht gewesen halt und es ist natürlich jetzt präsenter und prägnanter geworden, das ganze Thema. Und natürlich, also jeder, der irgendwie dem Leute zuhören, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, der sollte sich irgendwie informieren oder notfalls auch beraten lassen, wenn es selber nicht gelingt irgendwie. Ich finde da halt auch, dass Radrennfahrer oder, keine Ahnung, Fußballer oder Autoren da was zu sagen haben müssten eigentlich und da den Mund auch aufmachen sollten so. Steht man schon in der Pflicht auf jeden Fall.
Da passiert es aber ausgesprochen selten, gerade im Bereich des Sports.
Da hatten sie hier komplett raus.
Ja, das, die wollen ja auch, also es ist halt oft, denke ich, auch mal so ein Image-Ding und auch so ein PR, so eine PR-Sache, weil du dadurch ja auch irgendwie Fans verlierst, so die halt anders denken als du. Aber ich nehme an, man erreicht dadurch auch andere Leute, die man sonst nicht gekriegt hätte.
Zum Beispiel,
ich finde mittlerweile Til Schweiger ein bisschen sympathisch. Was
wegen,
ja so halt
wegen der Elfen und der Ausrufezeichen.
Nee, es ist halt so, ich kann mit dem allem, was er sonst macht, nichts anfangen. Aber ich finde es gut, dass er halt zumindest was probiert zu erreichen oder was zu tun. Und das.
Ja, und auf der anderen Seite hat man eben überhaupt keine Sympathien mehr mit dem Baumgartner-Typ, der aus dem Himmel gesprungen ist.
Ne?
Da denkt man sich, also was ist denn da jetzt los? Komischerweise haben die Leute, die sich dann quasi rechts positionieren, die haben da keine Bedenken, Fans zu verlieren, obwohl es ja durchaus auch passiert.
Ja, das wird halt irgendwie dann auch oft toleriert einfach so. Oder viele Leute denken es halt hintergründig dann doch irgendwie auch selbst in die Richtung.
Ja, und da springt auch kein Sponsor ab und so. Das ist ein bisschen merkwürdig, finde ich.
Ja, ich weiß, letztes Mal war es bei Freiwild, glaube ich, dann am Ende Converse abgesprungen. Mhm. Converse bei Freiwild und aber so Sachen wie EMP-Versandhandel oder so, die sind halt da an Bord geblieben. Und
wenn ihr so durch die Republik reist, jetzt wart ihr gerade auch in Österreich, spürt ihr, dass sich die Zeit verändert hat? Sind eure, ich meine, die Fans sind die gleichen geblieben. Ihr habt, wie gesagt, von Anfang an eurer Karriere euch da klar positioniert. Da wird jetzt vielleicht im Raum, in dem ihr spielt, kein großer Unterschied zu spüren sein. Aber wenn ihr als Band an der Raststätte oder in verschiedenen Ortschaften unterwegs seid, spürt ihr da was von dem Riss durch die Gesellschaft, von dem oft gesprochen wird? Oder?
Das am Merchstand sprechen wir halt oft mit den Leuten. Wir gehen immer nach der Show am Merchstand hin und dann ist es halt schon oft so, dass halt viele halt sagen, dass so früh, als sie halt jünger waren, sie halt politisiert worden sind, vielleicht ein bisschen durch unsere Musik oder was auf Audiolied halt so läuft.
Ja.
Und mit den Leuten spricht man dann halt auch drüber. Gerade auch zum Beispiel Dornbirn in Österreich, da hatten wir auch selber vor Jahren mal in einem kleineren Laden gespielt, in so einem linken Jugendzentrum. Und danach kamen halt ein paar Nazis, die dort öfters auch den Kids auflauern, die dort auf Konzerte gehen. Und haben Martins andere Band, Pandora's Box, hat Vorband gespielt und haben dem Drummer die Nase gebrochen. Und dann sind wir auch da halt raus und haben die halt irgendwie gesucht in der Stadt. Und also Billard da kriegt man...
Mit Billardkös.
Ja.
Brother Shit, was gesehen. Ja, so, ja.
Auf jeden Fall, ja. Es ist dann darin geendet, dass quasi die Nazis von der dortigen Polizei eskortiert worden sind, weil man sich aus dem Schützenverein kannte.
Waren auch keine Nazis mehr.
Waren auch keine Nazis. Nee, das ist keiner, den kenne ich aus dem Schützenverein.
Ach, das ist echt. Das sind Geschichten, die man so eigentlich nicht hören will, ja. Jetzt habe ich über die klare Position gesprochen, die ihr auch außerhalb der oder abseits der Bühne einnehmt. Die Platte kommt aber ein bisschen weniger parolenhaft, sagen wir mal, daher und nicht ganz so klar auf die Zehen wie vielleicht die Alben davor. Wieso ist das so passiert?
Das ist so eine ganz fließende Entwicklung gewesen. Irgendwie ist ja auf Delfinarium schon nicht mehr so vorherrschend gewesen. Aber es sind da natürlich ganz viele politische Inhalte drin, die halt nicht so plump ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, aber nicht so gerade herausgesagt
nicht so werden. So, ne?
Genau, und einfach hintenrum passieren. Ja. Und vielleicht beim zweiten, dritten oder vierten Mal anhören dann erst.
Ja.
Verstanden oder entdeckt werden.
Ja, aber es ist für mich auch eine Parallele zur Band Turbostart, lustigerweise, deren Texte eben auch gar nicht so auf die Zehen formulieren, um was es der Band geht. Ja. Man hat aber immer das Gefühl, dass man auf der richtigen Seite steht, wenn man Turbostart
hat. Ja, auf jeden Fall. Ist auch eine Band, die wir sehr schätzen, auf jeden Fall. Auch,
ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, hören wir noch mal ein Stück von der neuen Platte. Michael Jackson hatte recht, heißt das Ding, schön mit Kinderchor. Auch eine schöne Geschichte, so ein integrativer Kinderchor ist das, den ihr da aufgenommen habt. Wir hören uns das Stück an und quatschen dann noch ein bisschen weiter und dann verlosen wir auch noch Tickets für die Show am Samstag. Hier sind Frittenbude mit Michael Jackson hatte recht. Frittenbude mit Michael Jackson hatte recht und auch die Band hatte recht.
Miau.
Miau. Ach, ein schöner Song mit Kinderchor. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Kinderchor einzubauen? Ich habe gehört, das war so der letzte Move fast bei den Aufnahmen zur Platte.
Das war eigentlich das letzte Take tatsächlich. Also... Naja, wir wollten das halt machen.
Michael Jackson und Kinderchor.
Also ja, das ist schon ein bisschen cheesy, aber... Man muss Dinge zusammenführen, die zusammengehören.
Ja, und ich habe halt dann letztendlich im Netz gegoogelt, wo gibt's in Berlin einen Kinderchor. Und das ist eben dieser integrative Chor da. Und dann habe ich den Herrn Krewetz kontaktiert direkt und der war super begeistert, hatte mega Bock drauf. Dann sind wir mal an dem Freitag da reingefahren, eine Chorprobe von denen und das war echt super schön so.
Das mit den strange, wieder in der Schule zu kommen so.
Ja.
Jetzt auch jahrelang nicht mehr.
Ja. Aber ja, es war eine coole Erfahrung, voll, ja.
Ich habe gehört, dass diese ein bisschen orientalisch anmutenden Sounds von der Platte, dass die zu tun haben mit irgendeinem Tempel in einem von euren Heimatorten.
Oh, Lichttempel.
Oh, das ist aber schon länger her.
Der Lichttempel, das ist, eigentlich haben wir im Lichttempel das Katzengold-Album aufgenommen.
Ach so.
Das war quasi, das haben wir uns eingenistet in den Lichttempel von dem Herrn Sugriva.
Sugriva, ja, genau.
Der sehr esoterisch am Start war und den Raum genutzt hat, um da seine Lichtsessions zu machen. So, und
oh,
so
dann habe ich das ausgestellt.
Ja, aber wir haben das sicher irgendwann mal wieder.
Aber das war auch ein Winter und es gab keine Heizung. Wir kamen quasi morgens an und haben erstmal so ein... Jakobs Bruder hat uns noch so einen Ofen reingebaut und dann sind wir morgens angekommen, erstmal Holz gehackt und dann schön eingeheizt und dann ging's los. Aber das haben wir seitdem beibehalten so.
Ja,
also da haben wir begonnen, alles, was im Raum ist, aufs Album zu packen.
Alles klar.
Und das
so neubautenmäßig
halt so,
fast
ja, das waren auch so getrocknete Schoten, die dann so rasteln waren und so Zeug. Ja.
Alles klar. Also dann stimmt es doch, dass das quasi so eine erste Inspiration war, auch Sounds auf die Platte mit draufzunehmen, die eben unter Umständen orientalisch in Anführungszeichen sind oder halt experimentell daherkommen.
Psychedelisch sind wir alle nicht abgeneigt davon. So.
Jetzt haben wir über die neuen Sounds ein bisschen gesprochen. Was ich auch immer interessant finde, ist, dass ihr so die ein oder andere Genregrenze überschreitet. Inwiefern hat das mit der Zeit zu tun, in der wir leben? Ich habe in einem Interview mit euch gelesen, wir haben auch gerade zwischen den Takes ein bisschen drüber gesprochen, dass die Zeiten, in denen wir leben, die ja für wenige Musiker den garantierten Erfolg bereithalten, dass die auch ganz gut sind für Leute, die sich eben was trauen.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, das ändert sich auch immer so schnell. Also das war gefühlt schon lange so, dass es geil war, die Sachen alle so zusammenzuwürfeln und zu mixen. Ja. Aber jetzt gibt's ja doch wieder klar, Hip-Hop ist wieder schwer angesagt und das ist der ganz typische klare Hip-Hop, der da einfach auch funktioniert. Also das hat sich auch schon wieder ein bisschen gewandelt.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Aber ja, aber ihr habt ja trotzdem eine Mischung aus Hip-Hop und elektronischer Musik und jetzt ist da noch ein bisschen mehr Band-Gefüge dazu gekommen.
Psychedelic-Rock oder Hard-Rock? Ich weiß nicht, wie man das
nennt. Schon. Nee, wir nehmen eh immer alles, so genau wie die Instrumente, die im Raum sind, so alles, jede Musik, die uns inspiriert, wird auch irgendwie einen Einfluss auf unser nächstes Album halt auch einfach haben, weil wir halt auch in erster Linie auch Musikfans sind und Fans von Bands sind, Hörer sind und halt uns total viel halt auch mit der Musik von anderen Leuten beschäftigen. Und wenn wir halt irgendwas feiern, dann wird das auch einen Einfluss auf uns haben.
Und insofern hat die Stadt Berlin ja auch einen Einfluss auf euch genommen in den letzten Jahren. Ja, auch absolut. Das exzessive Feiern, das ja hier durchaus möglich ist.
Ja, auch das, der exzessive Downer, der dann danach kommt, ja. Der hat natürlich auch einen Einfluss darauf. Und auch jeder Urlaub, den wir gemacht haben oder jeder Besuch auch wieder irgendwie in Bayern unten, wenn man an einem See rumliegt und so weiter, hat ja auch irgendwie dann wieder einen Einfluss. Und ja, irgendwie sind wir halt auch aus Bayern irgendwie geflüchtet, weil wir es nicht mehr ausgehalten haben oder mussten dort halt einfach wegziehen aus München, weil es halt einfach nicht mehr möglich war. Und jetzt gehen wir aber halt wieder dahin zurück, um uns zu erholen irgendwie. Das ist halt auch so manchmal so ein...
Ja. Ja, Frittenbude war ja schon immer so ein mehr oder weniger offenes Ding, wo genremäßig wirklich ganz viel einfließen kann, weil wir halt keinen Bock haben auf so einen Stempel auf der Stirn, was weiß ich, Techno oder Rock. Das ist bei uns alles möglich und das macht ja auch mega viel Spaß.
So. Ist ein bisschen langweilig, wenn man halt dann immer das Gleiche macht und man schafft sich dadurch ja auch so ein bisschen sein Gefängnis, wenn man damit was Erfolg hat und dann denkt, okay, das müsste dann immer so klingen. Also das ist ja auch irgendwie unabdingbar, das passiert halt, wenn dann irgendwie Erfolg kommt. Aber das immer wieder zu sprengen, macht es gerade auch so ein bisschen interessant und spannend.
Ja.
Und ist auch gar nicht so leicht.
Ja.
Weil man dann doch immer wieder Sachen bedient. Oder das sind ja Erfahrungen. Du weißt, Snare Drum kommt auf die 2 und dann macht man es halt immer wieder so, weil du weißt, es funktioniert. Und
oder wenn es vor dem Refrain kurz ein bisschen leiser wird, dann könnte das gut funktionieren.
Genau,
bei Konzert und so, ne?
So ist es,
ja.
Aber so fließt aber doch dann immer alles mit rein. Ich habe letztens mir den Film angeschaut, wie heißt der? Dieser mexikanische, wo es um dieses Drogenkartell geht. Chi, irgendwas.
Weiß ich auch nicht.
Vielleicht ähnlich wie Cicero.
Cicero, irgendwie sowas, ja. Und da gibt's so einen ganz krassen Sound, der immer so runter, ist glaube ich so ein Cello, was so runtergepitcht wird. So.
Ja.
Und das klang so fett und irgendwann habe ich später das in einem Beat wiederentdeckt, ohne dass ich
es bewusst gemacht habe. Jetzt weiß ich aber, welchen Film du meinst, lustigerweise. Ja. Und ich hatte den Komponisten dieser Musik hier im Studio.
Wirklich?
Ja. Ah, super fett. Aber jetzt habe ich trotzdem auch vergessen, wie der Film heißt. Aber das ist sehr gut nachgemacht.
Aber so ein fetter Sound und tatsächlich Haare aufgestellt im Kino. Stimmt. Und irgendwann stand ich halt davor und dachte mir, hey, fuck, den Sound, den ich da gerade gemacht habe, kenne ich doch von da. Und so findet sich das dann immer wieder in der Musik, ohne dass man es manchmal bewusst macht.
Irgendjemand Schlaues hat auch mal gesagt, es ist besser, mit seinem eigenen Scheiß auf die Fresse zu fallen, als mit einem Scheiß, den einem jemand anders übergestülpt hat. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Motto der Band Frittenbude.
könnte auf dem Frittenbude-T-Shirt stehen.
Jetzt habe ich gehört, apropos, was auf T-Shirts steht, ihr habt ja auch ein Skateboard rausgebracht, wieder mal.
Und das zweite
jetzt. Ja, und ihr sponsert damit sogar einen Skateboardfahrer. Wer ist das nochmal?
Der hat aber noch kein Board von uns bekommen, muss man auch wieder dazu sagen.
Meinst du André?
Ja, wir haben nur den Deal abgeschlossen. Ja, André Wittmann, auch ein alter Freund von uns und er ist eigentlich der einzige von unserer Skateboard-Crew von damals, von der Netto-Crew, Penny Posse, der noch richtig gut skatet. Der hatte auch vor kurzem mal wieder einen Part in einem Video und so.
Ja,
der lebt in Lübeck noch, oder?
Ja.
Und hat dort auch Klangwerk studiert und so weiter.
Macht jetzt
und so
viel fort. Mit Meute, vielleicht hast du das gesehen, dieses Video von Meute. Da ist er derjenige, der das Glockenspiel spielt.
Ah, okay.
Ja, das ist diesen Deep House von AIM, Deep House Track von AIM gecovert mit so einer Marching Band.
Sehr schön. Und, also wenn man professioneller Skateboarder oder Skateboarderin ist da draußen, lasst euch von Frittenbude vielleicht besser nicht sponsern, weil der Vertragsunterzeichnung, das Material wird nicht geliefert. Aber das Skateboard, kann man das denn kaufen auf der Website
das oder am Merchstand? Das kann man da kaufen und am Merchstand auch.
Ah, stark. Das finde ich stark.
Was ich spannend finde, hier unser neuer Keyboarder, der Cevape, der war früher in dem Kreis wirklich der beste Skater von allen, glaube ich, oder mit aller der Besten.
Sponsor auch und so.
Und der hat sich halt überall runtergestürzt und hat auch immer erzählt, er steht auf den Schmerz, vor allem wenn der Schmerz dann weggeht und so weiter und so fort, wie das Skater halt sagen. Aber jetzt hat er immer so ein bisschen Angst beim Stage-Diven. Und das finde ich so ein bisschen bisschen interessant.
Ja, aber ja, wenn du da einmal hart fallen gelassen wirst beim Stage-Dive, wenn du so mittendrin bist und bist hochgeworfen und die Nächsten fangen dich nicht mehr auf und du knallst dann von 2 Metern auf den Boden und erwartest eigentlich so das weiche Menschenbett unter dir, das bleibt schon echt.
Mir auch schon passiert, 2001 bei Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz bist du gestaged.
Rock im Park, es war mein erstes Festival mit 13 und da wollte ich das natürlich unbedingt machen und hat nicht geklappt.
Ich kann mich aber auch noch an was erinnern, an ein Konzert von uns, wo du einfach so schnell losgerannt bist, dass keiner gesehen hat und du bist einfach rein und weg und keiner hat dich aufgefangen.
Was Martin auch immer gern gemacht hat, mit Geldbeutel auf die Bühne gehen und dann Stage Dive. Man sah immer schon, wie der hinten dann so raushing und einmal war er dann auch weg und dann kam einfach so eine Hand von unten und hat ihn so hochgereicht.
Ja, das ist ja süß. Mir ist es einmal passiert, dass ich sogar aufgefangen wurde, aber dann nach hinten weitergereicht, wo keiner mehr war.
Ja, das ging auch. So bis ans Ende. Ja.
Und dann bin ich aber wirklich richtig auf den Rücken gefallen und dann kurz die Luft weg und so. Ja.
Also es kann auch unangenehm sein und unter Umständen ist das vielleicht auch der Grund dafür, dass der Skateboarder, dass der Cevapcice,
das ist ungarisch für
Cevapcici.
Schaschlik.
Nein, für Schaschlik. Schaschlik und Cevapcice sind zwei unterschiedliche Dinge.
Auf jeden Fall kann ich verstehen, dass er das Stage-Diven, dass er da vielleicht ein bisschen skeptischer ist, weil das hat er ja selber weniger unter Kontrolle. Da spielen zu viele andere Faktoren mit, weißt du? Das ist vielleicht die Theorie. Man skaten,
dann bist du ganz alleine. Das stimmt, nur
auf dich. Ja, genau. Dann bist du auch, das ist wieder der Punkt, die da mit deinem eigenen Scheiß auf die Fresse fallen, als den anderen mit zu verantworten haben. Wer von euch da draußen weiß, wie der Film heißt, der mexikanische, über das mexikanische Drogenkartell, der kann uns das gerne auf Facebook posten.
Bekommt 5 Eintrittskarten für das Konzert von
uns. Umständen. Definitiv bekommt ihr eine Eintrittskarte fürs Konzert am Samstag im Huxleys, wenn ihr jetzt anruft unter der 030 2000 9000. 030 2000 9000 ist die Nummer. Zum Glück, wir haben Tickets für das Frittenbude-Konzert am Samstag im Huxleys. Das ist das bisher größte Heimspiel, oder?
Doch, sozusagen, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Wir freuen uns voll drauf.
Ja.
Das Finale.
Ich glaube, da freuen sich viele drauf. Das Telefon da draußen klingelt nämlich schon fleißig.
Ja, gut.
Euch dreien nochmal vielen Dank. Bitte grüßt mir Cevapcice und Moped, die beiden neuen oder die Live-Mitglieder der Frittenbude-Kapelle. Und sobald es was Neues gibt, auch von euren unzähligen Seitenprojekten, sagt bitte gerne Bescheid, schickt uns das Zeug zu.
Schicken wir vorbei.
Wenn wir es geil finden, spielen wir es auch.
Wir kommen immer gerne, ja.
Super, Dankeschön und einen schönen Tag
noch. Danke.
Tschüss.
Tschüss. Bye.